Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge habe ich die Gynäkologin Rike Herrmann bei mir zu Gast und wir sprechen über Realität im Kreißsaal. Im Kreißsaal ist es oft sehr liebevoll und du wirst gut behandelt, wenn du schwanger bist, wenn du dein Kind bekommst. Und manchmal gibt es auch herausfordernde Situationen, warum Hebammen vielleicht lauter werden, unfreundlich werden oder auch Ärzte oder Ärztinnen. Und Rike nimmt uns da so ein bisschen mit in die Kreißsäle in Deutschland sozusagen und erzählt darüber, was die Herausforderungen sind, damit du dich besser darauf einstellen kannst. Denn egal in welche Situation du kommst, wenn du in eine Klinik gehst für die Geburt, ist es gut, wenn du weißt, was einfach auf dich warten kann und wenn du gut bei dir bleiben kannst. Und darüber sprechen wir auch, also wie du dich gut schützen kannst vor eventuell unangenehmen Situationen oder vielleicht auch unfreundlichen Worten, dass du es dir bitte nicht zu Herzen nimmst, nicht persönlich nimmst, sondern wirklich gut bei dir selbst bleiben kannst. Ich wünsche dir gute Erkenntnisse für dich bei dieser Folge, denn das Allerwichtigste, denke ich, ist Aufklärung. Je mehr du weißt, desto weniger besteht die Gefahr, dass du unter irgendeiner Situation leidest, die bei der Geburt vielleicht passieren kann. Liebe Rike, herzlich willkommen wieder in meinem Podcast, Die friedliche Geburt. Wir haben ja schon mal gesprochen über Beckenboden bei einer geplanten Bauchgeburt oder überhaupt bei einer Bauchgeburt und wie ist es dann danach auch mit Rückbildung und so weiter. Und als wir so miteinander gesprochen haben, haben wir gemerkt, uns reizt noch ein anderes Thema, nämlich so ein bisschen auch den Menschen, die nicht in der Klinik arbeiten, das was ja die meisten Schwangeren dann doch sind, vielleicht so einen Einblick zu geben, wie sieht es eigentlich aus in so einem Klinikalltag auf einer gynäkologischen Station beziehungsweise sogar im Kreißsaal. Vielleicht magst du dich nochmal kurz vorstellen und dann lass uns reinspringen in das Thema.
Ja, liebe Christine, hallo erstmal und vielen, vielen Dank, dass du mich noch einmal eingeladen hast in deinen wundervollen Podcast, der mich ja auch in meinen Schwangerschaften begleitet hat. Und ich war ja schon ganz dankbar, dass ich über mein Lieblingsthema Beckenboden sprechen darf und freue mich, dass ich jetzt nochmal da sein darf, denn genau das Thema, was du gerade angesprochen hast, finde ich auch extrem wichtig in der Begleitung meiner PatientInnen und auch unserer Kundinnen bei der Mama Academy. Und ja, ich bin Frauenärztin und Beckenbodenexpertin, habe eine eigene Praxis in Frankfurt am Main und habe zusammen mit Katharina vor 5 Jahren jetzt die Mama Academy gegründet. Das ist eine Online-Plattform, wo wir Frauen während der Schwangerschaft und davor und danach ganzheitlich begleiten und viel medizinisches Wissen teilen, auch in unserem Podcast. Und ja, dieses Thema, ich sag mal, Realität im Kreißsaal, das ist etwas, was uns auch sehr am Herzen liegt und auch mir als Frauenärztin, weil ich auch immer meinen Patientinnen sage, dass einfach diese Vorstellung, die man oft hat von dem Kreißsaal, von der Geburt, das, was man vielleicht auch an Bildern kennt, aus Filmen oder Büchern, dass das oft nicht der Realität entspricht, sondern dass das Ganze sehr, sehr subjektiv ist, nämlich an wen man eigentlich auch gerät im Kreißsaal. Und da freue ich mich, dass wir heute uns darüber mal ein bisschen austauschen können.
Ja, ganz genau. Es ist ja auch oft Thema, wie es ist mit Gewalt im Kreißsaal. Also ja, es gibt auch so ganz unterschiedliche Blickwinkel. Also das ist das, was mir ganz häufig auffällt, ne, dass die Schwangeren oft so gar nicht hinter die Kulissen geguckt haben vorher, was bedeutet eigentlich so eine Arbeit im Kreißsaal. Und vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, was eigentlich überhaupt, also wie das überhaupt zu solchen Situationen kommt, die dann vielleicht auch wirklich schwierig sein können für Gebärende. Und vielleicht auch, dass alle eben eigentlich bemüht sind, ne? Also das für alle möglichst gut zu machen. Aber sag du mal, also aus deiner Perspektive.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall das oberste Ziel, ne? Dass Mutter und Kind gesund aus der Geburt rausgehen. Und ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen. Und diese Verantwortung, die auch jeder Einzelne trägt, der im Kreißsaal arbeitet. Und so erging es mir eigentlich auch. Man ist natürlich als junge Assistenzärztin oder Assistenzarzt immer sehr seinen Vorgesetzten unterstellt, dass diese Hierarchie, die ist immer noch sehr stark im medizinischen System und auch den Hebammen, also gerade als junge Assistenzärztin hört man doch sehr stark auch das, was die Hebammen sagen, ist auch vielleicht eingeschüchtert und hat auch noch super wenig Erfahrung, das muss man ja sagen. Im Studium ist man ja nie so etabliert, auch wenn man im letzten Jahr da im Kreißsaal schon vielleicht ein bisschen was sehen darf, man darf trotzdem nicht an die Frau ran, man ist da eigentlich, wird man so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst und muss dann von Tag 1 auf einmal anfangen, Geburtsverletzungen zu nähen und die Verantwortung auf dem Papier zumindest zu tragen, weil man ist Arzt oder Ärztin und man ist in dem Moment verantwortlich und diese Verantwortung, die man da trägt, ist natürlich schon sehr groß und da ist für einen selbst natürlich die Sicherheit das oberste Gebot, ne? Und wenn dann vielleicht auch Frauen kommen, die einen Geburtsplan mitbringen und darauf sehr persistieren und sagen, ich möchte auf keinen Fall medizinische Intervention, ich möchte auf keinen Fall eine PDA, ich möchte das und das und das nicht. Das setzt einen natürlich in dem Moment schon mal erstmal ein bisschen unter Druck und man weiß dann auch immer vielleicht nicht so gut, wie man reagieren soll, wenn es dann in eine brenzlige Situation kommt, um beiden Seiten gerecht zu werden. Aber wie gesagt, in der Klinik ist einfach das natürlich so, dass die Verantwortung dann bei den ÄrztInnen liegt, in der Regel, wenn es kein hebammengeführter Kreißsaal ist. Und wenn was schief geht, ist man im Zweifel diejenige, die dafür Verantwortung übernehmen muss. Und das ist natürlich schon ein großes Thema, glaube ich, was darauf hinausläuft, dass es dann oft auseinandergeht, weil bestimmt in vielen Situationen unter der Geburt kann man noch zuwarten, man könnte dem Ganzen noch mehr Zeit geben, aber man steht immer so ein bisschen dazwischen und sieht, okay, die Herztöne sind vielleicht nicht gut und dann gibt es ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, glaube ich. Die einen, die das besser aushalten können und die vielleicht ein bisschen mutiger vielleicht auch schon in der Situation sind, auch bei den Hebammen. Und die anderen, die sagen, nee, ich ziehe früher den Schlussstrich. Ne? So war das auch bei meinen Oberärzten. Man wusste ganz genau, welche Oberärztin dann doch eher mal zum Kaiserschnitt tendiert früher und welche nicht. Und es ist ja auch so, dass im Kreißsaal, gerade in den Nachtdiensten, nicht nur geburtshilfliche Oberärztinnen aktiv sind, sondern bei uns war das auch der Fall, dass dann diejenigen, die eigentlich tagsüber den ganzen Tag auf der Chemoambulanz arbeiten, am Wochenende doch mal im 24-Stunden-Dienst auch den Kreißsaal übernommen haben. Und dann natürlich nicht so drin sind im Thema, wie diejenigen, die 24 Stunden sonst immer auch im Kreißsaal aktiv sind.
Ja, ich habe auch irgendwie mal gehört, dass es so eine Art Hierarchie gibt intern, also dass irgendwie die GynäkologInnen, die im Kreißsaal arbeiten, eher so, ja, dass es eher nicht so angesehen ist oder so und die halt operieren, die Krebstumoren entfernen, dass das eigentlich so die High Class ist sozusagen, also dass es sowas gibt wie so eine innere Hierarchie, stimmt das?
Das stimmt schon, zum gewissen Grade auf jeden Fall, obwohl es dann im Kreißsaal dann immer wieder ein bisschen anders ist, ne? Also weil die sich ja dann schon auch eher ein bisschen zurücknehmen, auch vielleicht gar nicht so Lust haben auf die Dienste im Kreißsaal, ne? Weil sie ja sich auch unsicher sind und da einfach nicht so, sich ja auch für einen anderen Weg entschieden haben. Sie haben sich ja für den gynäkologischen Weg dann mehr oder weniger entschieden, weil ihnen vielleicht der Kreißsaal auch nicht so liegt, weil sie vielleicht auch nicht so das große Interesse daran haben, weil ihnen die Patientinnen nicht so liegen. Und da ist es dann einfach so, dass wenn diejenigen dann aktiv sind in der Geburtshilfe, weil es der Dienstplan so hergibt, dass es einfach eine andere Geburtshilfe ist, als wenn die geburtshilfliche Oberärztin dort aktiv ist, die mit, mit Herz auch sich für dieses Fach dann auch entschieden hat. Ne?
Ja, absolut. Absolut. Und ich habe auch so die Beobachtung gemacht, ich bin ja ab und zu in Kliniken auch eingeladen, um dort zu sprechen und auch ein bisschen das so kennenzulernen. Ich habe immer so den Eindruck, dass häufig die Chefärzte, die männlichen, eigentlich nicht so ihren Blick auf den Kreißsaal haben, sondern oft eigentlich wirklich dann eben bei Operationen ihre Leidenschaft entwickeln und entfalten. Was natürlich auch vielleicht gut ist zu wissen, wenn man vielleicht sagt, oh, ich wünsche mir dann eigentlich am liebsten, dass der Chefarzt oder die Chefärztin kommt, einfach zu wissen, okay, es könnte aber sein, dass diese Person vielleicht gar nicht so so richtig gut geschult ist, was so die was so den Kreißsaal angeht und die Geburten.
Ja, so war das tatsächlich bei uns auch immer. Das waren dann eher onkologische Chefs sozusagen. Es gibt ein paar große Kliniken auch hier in Frankfurt, die das trennen. Die haben einen Chef für Geburtshilfe und einen Chef für die Gynäkologie. Da ist es dann vielleicht nochmal anders. Und dann ist es oft so, dass die Verantwortung auch gerne abgeben. Das heißt, dass die sich relativ raushalten aus dem Kreißsaal und dann dort eher die Führung von der leitenden geburtshilflichen Oberärztin geführt wird oder auch von den Hebammen, also von der leitenden Hebamme dann. Und ja, das spielt sicherlich auch eine Rolle, wie viel Interesse vom Chef auch auf den Kreißsaal gelegt wird, ne, wie das Ganze auch gepflegt wird und so weiter. Mhm. Und ich finde aber, ein ganz wichtiger Aspekt ist wirklich so dieses, das Menschliche. Also das ist ja nicht so, dass jede Geburt von einer Hebamme auch gleich läuft, sondern dass jeder ja auch, wie wir alle, mal einen guten Tag haben und mal einen schlechten Tag haben. Und wenn ich einen persönlichen Stressfaktor habe, dann bin ich vielleicht an dem Tag schlecht gelaunt. Wenn ich gestern umgeknickt bin mit meinem Sprunggelenk, dann bin ich vielleicht in diesem Moment die nächsten Tage nicht in der Lage, meine Frau körperlich so zu unterstützen, wie ich es sonst machen kann. Oder ich bin generell von meinem Gesundheitszustand vielleicht nicht in der Lage, mit der Patientin gut in die tiefe Hocke zu gehen, weil es meine eigene Körperstatur zum Beispiel gar nicht zulässt, weil ich den Darmschutz eigentlich gar nicht in der Hocke machen kann. Mhm. Deswegen halte ich vielleicht meine Patientin lieber in Rückenlage auf dem Bett, weil ich sie dort besser kontrollieren kann. Also da bin ich schon auch durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe, einfach von überzeugt, dass das ein großer Faktor ist. Und ich auch immer schon, oder wir auch wussten, und das war klar, so im Team, die Hebamme macht das so, die legt immer schon bei einem Zentimeter eine PDA, die, und man hatte so seine, seine Spezies, sage ich mal, wo man ganz genau wusste, was sind so deren Vorlieben und wie findet man vielleicht auch die Patientin vor. Und auch da gibt es die vorsichtigere Hebamme und die forschere Hebamme. Die, wo man vielleicht sagt, oh, da hätte ich lieber mal vorher schon aufs CTG geguckt. Und die, wo man sagt, pff, ja gut, also das, da könnte man jetzt schon noch mal ein bisschen die Frau unterstützen. Ne? Also da sehen wir noch keinen Hinweis darauf, dass wir jetzt die Geburt irgendwie beenden müssten schnell. Und diesen Faktor, den Frauen mitzugeben und zu sagen, dass es halt einfach wahnsinnig wichtig ist, sich selbst ausreichend auf die Geburt vorzubereiten, um genau diesen Faktor möglichst klein zu halten, diesen subjektiven Faktor, dass einfach ich selbst zum Beispiel weiß, welche Geburtsposition gibt es eigentlich? Vielleicht auch schon mal am Ende der Schwangerschaft zu probieren, in welcher Geburtsposition fühle ich mich mit meinem Körper gerade wohl. Um nämlich genau in solchen Situationen auch sagen zu können, ich möchte jetzt aber gerne in die tiefe Hocke oder ich möchte mich jetzt gerne bewegen. Ich weiß, dass das gut ist für mich.
Aber eigentlich muss man das doch gar nicht sagen, oder? Eigentlich ist es doch so, dass man sich bewegen kann, wie man möchte unter der Geburt. Also das ist zumindest das Ideal, was ich so vor Augen habe, dass man sich halt eben nach dem Instinkt auch bewegen kann, nach der Körperintuition. Und gerade wenn man sich vielleicht auch mit Hypnose vorbereitet hat, ist man ja sehr gut angebunden an den eigenen Instinkt. Und da denke ich immer so, ja, das ist sozusagen die größte Weisheit, die wir haben, ne? Diese versteckte Weisheit, die halt in den Frauen selbst liegt, weil der Körper ja genau weiß, wie alles beschaffen ist, wie groß das Kind ist, wie das Kind liegt und was jetzt eben wirklich gut tut und hilft. Ich weiß auch, dass es manchmal eben auch eingeschränkt ist durch zum Beispiel CTG-Schreiben und so weiter. Wie siehst du das denn?
Also ich glaube, das ist schon eine Idealvorstellung, von der du sprichst. Ne? Dass man, ich meine, das, was du anbietest und die Teilnehmerinnen von deinen Kursen, ich glaube, die haben einfach auch ein großes Interesse daran, genau das eben auch zu lernen und auch das zu fühlen und mit ihrem Körper zu gehen. Aber es gibt einfach ganz, ganz viele Frauen, das ist mit Sicherheit die größere Menge leider, die kaum noch Verbindung zu ihrem eigenen Körper hat, die eben nicht in sich reinspürt, die sich komplett darauf verlässt, das zu tun, was ihrem Kreißsaal gesagt wird. Die ein bisschen so nach dem Motto, ja, das Kind kommt schon irgendwie raus und das, was du anbietest, ist einfach wahnsinnig wertvoll, weil genau darum geht es nämlich unter der Geburt, dass ich selber mit mir und meinem Körper gehe. Und manchmal ist es ja, die Hebamme muss das ja gar nicht verbieten in dem Moment, sondern es reicht ja, wenn sie sagt, ach, leg dich doch mal hin. Und ne, und dann aber, wenn die Frau nicht selber dann selbstbestimmt sagt, ich möchte da gerade aber was anderes tun, dann macht sie das vielleicht einfach, weil sie denkt, ah ja, das ist jetzt das Richtige, weil die weiß es besser als ich. Ja. Und da aber mehr auf sich zu hören, ist einfach das, was es braucht in der Geburtsvorbereitung, um dann auch unter der Geburt eben selbstbestimmt da durchgehen zu können. Und leider ist das halt eben nicht die Mehrheit, die das macht. So. Und natürlich hast du recht, dass man das Recht darauf hat und dass man das alles machen darf. Aber wie gesagt, viele Frauen sind da noch eingeschüchtert, wenn vielleicht da mal ein bisschen Kontra kommt. Ne? Und das mit dem CTG-Schreiben ist sicherlich ein Punkt. Und auch da gibt es forschere Hebammen und schüchternere Hebammen oder ängstlichere. Meine Hebamme, die auch eine gute Freundin von mir ist und die zum Glück auch die Leitung ist in dem Kreißsaal, die hat zum Beispiel mein CTG einfach abgemacht unter der Geburt. Und ich dachte aber als Ärztin damals, in meiner ersten Geburt oder vor meiner ersten Geburt, ich fand das immer ganz schlimm, wenn sie das CTG abgemacht hat. Ich fand das ganz schlimm. Ich habe total gedacht, ja, und was ist, wenn jetzt was passiert? Und jetzt genau ausgerechnet in den Zeitpunkt, wo sie das CTG abmacht und ich bin dann die Verantwortliche, die dann, wenn irgendwas schief geht, wo dann gesagt wird, ja, warum war das CTG ab? Weil das ist ja dann genau der Punkt. Es wird ja dann nicht, wenn solche Fälle besprochen werden, darauf eingegangen, was hat die Patientin sich gewünscht, sondern es zählt das, was passiert ist in dem Moment. Und es zählt, okay, wir haben sehen hier 2 Stunden keine Überwachung. Ja. In dem Moment ist was schiefgelaufen. Ja, wer trägt dann die Verantwortung? Und ich glaube, da ist es einfach, da muss man, da gehört ein gewisser Mut auch irgendwie dazu. Und die Patientin wird ja, selbst wenn sie in dem Moment sagt, ja, das, ich will das CTG nicht, wenn am Ende was passiert, niemand weiß, was die Frau dann sagt. Ne? Sagt sie, ja, aber ihr habt doch die Verantwortung. So ein bisschen. Also das weiß man nicht. Ne? Weil wenn Eltern nachher doch was zustößt, reagieren sie dann doch vielleicht anders, weil sie es in der Situation nicht besser gewusst haben oder sich anders gefühlt haben. Und als ich dann selber unter der Geburt war und meine Hebamme hat das CTG abgemacht, ich war dann auch in der Badewanne und danach hatte ich es auch nicht an. Ich habe mich total sicher gefühlt und das war ein ganz schönes Erlebnis, weil ich nämlich mal auf der anderen Seite im Kreißsaal war und selber spüren konnte, wie es sich anfühlt und wie man doch verbunden ist mit seinem Kind und in dem Moment ja spürt, dass alles okay ist. Also ich habe gespürt, dass alles okay ist und konnte loslassen und war völlig fein damit, dass das CTG nicht dran war. Aber ich kenne eben auch diese andere Situation.
Ja, das verstehe ich total. Ich stelle mir das super herausfordernd vor und ich denke immer, ich bin froh, dass ich auf dieser Seite bin, wo ich eben gar keine Verantwortung trage. Ja, also ich bewundere wirklich alle, die im Kreißsaal arbeiten, wirklich, also aus tiefstem Herzen, weil ihr habt unglaublichen Druck und also eine unglaubliche Verantwortung, die da auf euren Schultern lastet. Ne? Und wie will man das machen, gerade wenn man eine gute Geburtshilfe machen möchte und man ist aber eben in diesem System drin und in diesen, man hat diese Verantwortung. Und es gibt ja auch immer mal wieder dann Anzeigen oder so, dass irgendwas vor Gericht landet, weil irgendwas war mit dem Kind. Also es gibt auch so eine Null-Toleranz sozusagen heutzutage. Ne? Früher war es ja auch normaler, sage ich mal, dass ein Kind auch mit einer Behinderung auf die Welt gekommen ist oder ne, dass was Schlimmes passiert ist. Diese Toleranz sozusagen, die gibt es heute gar nicht mehr, weil das so selten geworden ist, weil die Geburtshilfe so gut geworden ist. Das ist ja auch toll, aber das macht euch natürlich einen unglaublichen Druck, ja, dass das gar nichts schief laufen darf, weil es da, weil es so selten ist, dass dann das ja für alle einfach ein riesiger Schock ist, wenn irgendwas eben nicht ganz rund läuft. Ne? Ich frage mich, ob die S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin, die es aktuell gibt, ob die euch nicht auch so ein bisschen so eine Entspannung bringen kann, weil da ja gesagt wird, es sollte möglichst kein Dauer-CTG geschrieben werden, sondern lieber mal immer mal wieder mit einem Dopton gehört werden, also mit so einem portablen CTG-Ersatz sozusagen, also um die Herztöne zu hören. Bringt euch das nicht auch ein bisschen Entspannung in den Kreißsaal, weil man weiß, okay, ich kann mich auf die S3-Leitlinie dann berufen und das ist vollkommen okay, mal 2 Stunden kein CTG zu schreiben?
Ein kleiner Hinweis, falls du Lust hast, dich einmal von meiner Stimme bei einer Meditation begleiten zu lassen, dann kannst du das kostenlos in meiner App ausprobieren. Ohne Anmeldung und Spam einfach aus dem Store laden und loslegen. Den Link findest du in den Shownotes oder such einfach in deinem App Store nach Die friedliche Geburt. Und jetzt zurück zur Folge.
Ich bin jetzt aktuell nicht mehr im Kreißsaal tätig, aber ich weiß, dass diese S3-Leitlinie leider immer noch nicht so angewandt wird, wie es eigentlich sich erhofft wird, ne, weil das einfach auch so tief verankert ist, sagen wir mal, wie das standardmäßig läuft und so läuft es. Ich glaube, das ist immer schwer, sowas neu zu integrieren. Gerade ist es ja auch einfach immer dieser Disput zwischen Ärztinnen und Hebammen im Kreißsaal ist ja einfach auch immer irgendwie da, ja, weil wer trägt jetzt wirklich die Verantwortung? Und es ist immer schwierig, wenn, da geht es ja in der Leitlinie, geht es ja schon darum, wieder viel natürlicher zu der Geburt zurückzukehren. Genau. Und auch zum Beispiel, dass die wirkliche Geburt ja eigentlich erst bei 5-6 Zentimeter Muttermundseröffnung anfängt. Ne? Das ist ja für die Frauen aber auch kaum auszuhalten, muss man auf der anderen Seite sagen. Ne? Also viele wollen ja auch schon Intervention haben, wenn der Muttermund vielleicht noch gar nicht offen ist oder 1 Zentimeter offen ist. Und dann nochmal nach Hause geschickt zu werden zum Beispiel, ist auch nicht tolerabel für die meisten Frauen. Die wollen einfach dann auch stationär bleiben und wollen, dass was getan wird. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen zweischneidig. Auf jeden Fall könnte das Entspannung reinbringen. Ich glaube, bei diesen Verurteilen und so, da da spielt das dann am Ende gar keine Rolle. Also ich glaube, dass das schon so ist, dass man, dass es ganz klar ja auch um die Fakten geht. Und es geht, finde ich, auch ja ganz klar darum, ich bin ja dann auch diejenige oder die Ärztin, die damit leben muss, das, was passiert ist. Ne? Also das ist ja auch nochmal ein Faktor, ob man jetzt verurteilt wird dafür oder nicht.
Ja.
Dass man weiß, da geht es um ein Menschenleben oder um zwei Menschenleben. Und trotz alledem glaube ich, dass das ganz, ganz viel besser laufen kann in vielen Situationen und dass viel auch in der Art und Weise im Umgang mit dem Patienten liegt, gar nicht mal unbedingt an diesen Fakten, ist das CTG jetzt dran oder nicht, sondern wie spricht man mit den Patientinnen? Mhm. Und das fällt mir halt extrem auf. Und da war ich sicherlich auch Mittäterin, als ich ganz jung war, weil es einfach, ja, man hat es so übernommen. Es war halt irgendwie so das Normal, wie man im Kreißsaal drauf ist. Und mich hat das schon schockiert manchmal, wenn ich im Nachtdienst da saß und es hat an der Kreißsaaltür geklingelt und die Reaktion von den Hebammen in dem Moment, die einfach super genervt waren. Und ich habe immer gedacht, warum seid ihr denn so genervt, dass es jetzt klingelt? Es ist doch euer Job. Und es ist doch okay, dass ihr jetzt auch arbeitet. Und es ist doch auch okay, dass jetzt eine Frau zur Geburt kommt. Und mir immer so vorgestellt, Wahnsinn, das ist jetzt für die Frau wahrscheinlich der schönste Tag in ihrem Leben. So, oder der besonderste Tag, Tag in ihrem Leben, die bekommt ein Baby und du bist so genervt. Genau. Das fand ich immer schon super schockierend, wenn das aufgetreten ist. Und manche haben ja selber gar nicht die Erfahrung, also nicht alle Hebammen haben Kinder bekommen, ne? Und dann auch immer so dieses, die stellt sich wieder so an, also wie manchmal über die Patientinnen geredet wurde in dem Kreißsaalaufenthaltsraum. Das hat mich schockiert. Da habe ich wirklich gedacht, das ist doch nicht, also wie kann man so über die Frauen reden? Und jetzt kriege ich es ja auch immer noch mal mit auf der anderen Seite, ne? Dadurch, dass ich meine Praxis habe, begleite ich die Frauen ja während der Schwangerschaft die ganze Zeit und dann natürlich auch nach der Geburt. Und wenn die mir dann auch erzählen, wie mit denen geredet wurde unter der Geburt, ne? Also wie machtlos man dann auch einfach und ausgeliefert man zum Teil ist gegenüber den Worten und dieser wörtlichen Gewalt, würde ich mal sagen, im Kreißsaal. Das ist schon krass.
Ja, ich glaube auch, dass das das Schlimmste ist eigentlich. Also das, was am häufigsten passiert, ne? Gewalt unter der Geburt in Form von Worten. Also was mir ganz gut gelingt, ist, dass ich in vorbereitenden Hypnosen versuche, den Perspektivwechsel zu schaffen, dass die Frauen mehr und mehr das Gefühl haben, egal was die Hebammen sagen oder Ärztinnen oder Ärzte, wenn das irgendwie harsch ist oder irgendwie kalt klingt oder unfreundlich, dann hat das gar nichts mit mir zu tun, sondern liegt an äußeren Umständen, die ja wirklich im Kreißsaal auch nicht gut sind. Das muss man ja auch dazu sagen, dass viele sensible Hebammen-Schülerinnen, sage ich mal, auch am Ende nicht in den Kreißsaal gehen. Also ich habe jetzt gehört, dass die wenigsten danach im Kreißsaal arbeiten, sondern die meisten dann eben Vorsorge, Nachsorge machen, aber nicht im Kreißsaal arbeiten, was ja auch wirklich schockierend ist. Also dass der Kreißsaal zum Teil so hart ist, aber vielleicht kannst du da noch mehr drüber sagen, weil du ja einen ganz anderen Einblick noch auch hast, dass eben viele dann auch gar nicht in den Beruf einsteigen und vielleicht dann auch eher die, die das halt abkönnen, also die auch irgendwo eine andere, vielleicht auch eine Mauer haben oder so. Abgesehen davon, ich kenne ganz, ganz tolle Hebammen, die auch im Kreißsaal arbeiten, ne? Aber ich habe halt das Gefühl, das ist schon ein hartes Brett. Also es ist nicht easy, so dort zu arbeiten.
Nee, und wie du sagst, es ist ja auch wieder, es gibt die und die Hebammen, ich kenne auch welche, die waren noch sicherlich nie laut am Kreißsaal. Ja, also das ist ja auch immer so eine Typsache und so sind wir halt auch einfach alle anders, ne? Und eben alle anders unseren Beruf aus und ich glaube genau das, was du auch in deinen Meditationen versuchst zu erläutern, dass dieser Perspektivwechsel, dass es von außen kommt, ich glaube schon, dass es Stressfaktoren sind, die auf diese Person eintreffen und die hat nicht gelernt, anders damit umzugehen. Das heißt, die sieht das CTG, kriegt Panik und in ihrer Panik wird sie laut. Weil sie gestresst ist in dem Moment. Weil warum wird sie laut? Sie wird ja nur laut, wenn sie eine Notwendigkeit dafür hat, dass das Kind zum Beispiel jetzt unbedingt kommen muss, weil sie das Gefühl hat, sonst kommt's schlecht raus. Also schlecht in dem Sinne, dass es schlapp ist. Ja, und in dem Moment hat sie das Gefühl, okay, sie muss irgendwo hin wahrscheinlich mit ihrem Stress und wird laut und aggressiv in ihrem Ton gegenüber der Frau, dass sie doch besser mitarbeiten muss. Weil, ne, vielleicht auch die Verantwortung in dem Moment abzugeben, sagen, du machst nicht richtig mit, das kommt jetzt deswegen nicht und mach doch mal, damit jetzt hier was passiert. Oder sie fühlt sich hilflos ausgeliefert und weiß, sie kann eigentlich gerade gar nichts machen. Das CTG ist aber schlecht und die Frau eigentlich sieht es so aus, als müsste die Frau nur richtig pressen und dann kommt das Kind schon so. Also dass das sicherlich an diesen äußeren Umständen auf jeden Fall liegt. Aber ja, dass man in dem Moment einfach vergisst, dass da ein Mensch vor einem ist. Ne? Also ich finde das so schwierig. Ich glaube, das ist auch das, was oft zu den Traumata führt nach der Geburt. Weil wenn ich mir so vorstelle, ich bin eine gestandene Frau, die mitten im Leben steht, die schwanger ist und dann in den Kreislauf kommt und auf einmal bist du da gefühlt jemand, der keinerlei Entscheidungsmacht mehr hat über sich und seinen Körper von jetzt auf gleich, der dem hilflos ausgeliefert ist und das ist eine Einbahnstraße. Ich kann ja in dem Moment auch nicht mehr sagen, so gut, ihr seid jetzt irgendwie gemein zu mir, ich gehe. Stopp, so, hab keine Lust mehr. Ja, so wird mit mir nicht umgegangen. Ja. In dem Moment bist du nicht in dieser Position, in dieser Lage, das zu sagen, weil du auch weißt, ich habe eigentlich gar keine andere Option. Das heißt, du bist so ausgeliefert. Und ich glaube, so etwas hat hoffentlich, toi, 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 niemand vorher schon mal in seinem Leben erleben müssen, dieses Ausgeliefertsein. Und das ist natürlich, kann schon traumatisch sein. Ich glaube, dass in dem Moment der Partner oder die Partnerin extrem hilfreich sein kann oder derjenige, der bei der Geburt mit dabei ist, dass man sich das einfach mal bewusst macht. Also ich glaube, das ist wichtig, auch sich die negativen Aspekte einmal anzuschauen. Was kann denn möglicherweise auf dich zukommen im Kreißsaal? Und dann vielleicht mit der Person, die einen begleitet, das auch zu besprechen, dass man selber in dem Moment vielleicht nicht mehr dazu in der Lage ist, aber dass dann vielleicht der Partner oder die Partnerin oder wer auch immer einen begleitet, in dem Moment sagen kann, stopp, so nicht. Ja.
Ja, absolut. Also es finde ich richtig wichtig, tatsächlich, dass ich irgendwie einen Menschen an meiner Seite habe, dem ich vertrauen kann, wer auch immer das ist. Also ob ich jetzt eine Beleghebamme habe, das ist natürlich super toll, der ich vertrauen kann. Oder es kommt mein Partner mit Partnerin, Dula, wer auch immer, Freundin oder so. Das finde ich super wichtig. Und ich habe halt auch den Eindruck, dass eben wirklich dieser innere Perspektivwechsel, wenn ich den vorher schon mache, und halt im Idealfall eben auch im Unbewussten schon verankert, durch Hypnosen zum Beispiel, ne? Wo ich im Unbewussten mehr und mehr das Gefühl kriege, okay, egal was da passiert, egal wie unfreundlich da vielleicht möglicherweise jemand ist oder wie gestresst oder auch wie freundlich oder so, das hat erstmal jetzt gar nichts mit mir zu tun, sondern mit deren Situation, die Umstände, die dort an dem Tag in diesem Kreißsaal gerade sind. Also ich komme in eine total unklare Situation. Ich weiß nicht, was zuvor passiert ist. Ich weiß nicht, wie lang die Schicht der Ärztin vielleicht schon war oder der Hebamme schon war. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht schon eins auf den Deckel gekriegt hat oder genervt ist oder Liebeskummer hat. Ich weiß es ja nicht. Ja, ich komme in eine Situation mit völlig fremden Menschen und einer fremden Vorgeschichte. Und je mehr ich mir das halt vorher bewusst mache und gut in mich selber eintauche und in den Geburtsprozess und mich selbst gut begleiten kann, desto weniger besteht eben die Gefahr einer Traumatisierung, denn du hast es gerade auf den Punkt gebracht, Trauma entsteht halt durch das Gefühl, ausgeliefert zu sein in einer scheinbar oder auch real bedrohlichen Situation. Und eine Geburt, dadurch, dass sie so existenziell sich anfühlt, kann sie sich schnell bedrohlich anfühlen. Also auch wenn es, zum Beispiel bei mir war es ja nie bedrohlich. Ne? Ich hatte ja 3 ganz natürliche vaginale Geburten, hätte man sagen können, toll, alle super gelaufen. Aber ich habe mich ja trotzdem hilflos ausgeliefert gefühlt, diesen Körperempfindungen, die ich da hatte. Und dazu kann das eben dann verstärkend kommen, wenn ich da vielleicht auf jemanden treffe, der eben nicht die richtigen Worte findet oder nicht den richtigen Ton anschlägt sozusagen. Ne?
Total. Ja, und es kommt natürlich dann auch die Angst dazu. Man merkt ja, dass was nicht stimmt. Ne? Man selber krimmt, wenn man jetzt auch nicht vom Fach ist oder so. Man kriegt dann ja auch Angst und denkt, okay, was ist denn jetzt mit meinem Kind? Und da ist irgendwas ganz schlimm. Und das führt ja dann auch eher zu einem Geburtsstopp als zu einem Geburtsprogress auch irgendwie, dass es weitergeht. Das heißt, da kommt ja dann auch nochmal diese Panik dazu, die man mitnimmt, wenn man diese Schwingung spürt im Kreißsaal oder auch die Tonalität. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Ansatz, den du da durch deine Meditation irgendwie hervorbringst, dass ich mir ganz klar bewusst mache, es liegt nicht an mir und ich bin nicht der Auslöser dafür, sondern es ist, ich bin nicht schuld. Also, dass man da einfach ganz klar differenzieren kann. Ich glaube auf jeden Fall, dass das helfen kann und denke, dass man aber auch durch dieses versuchen kann zumindest, dass jemand Drittes, der mit dem Kreißsaal ist, einfach da mal auch den mal einen Spiegel vorhält und man sagt, hey, Leute, ne, wie redet ihr mit meiner Frau oder stopp, jetzt ist mal gut, hier ist ein Mensch. Ja, also das, ich kann mir schon vorstellen oder weiß das auch aus eigener Erfahrung, dass man das vergisst, dass das in dem Moment einfach für einen ist das Wichtigste, in dem Moment, dass dieses Kind gesund auf die Welt kommt. Und da, man hat man hat zwar Empathie, die ist danach auch sofort wieder da. Ich glaube, in diesen Stresssituationen, ich kann das extrem nachvollziehen, dass das dann passiert. Ja, ich glaube, und das habe ich mir eigentlich immer gewünscht, bei mir ist es ja dann leider nicht mehr dazu gekommen, dass ich dann nach der Geburt zurück in den Kreislauf gekommen bin, aufgrund auch wieder einem Thema, wo man stundenlang drüber reden kann, dass Mütter einfach immer noch nicht so angesehen sind im Job wie Frauen, die keine Kinder haben. Ja, auf jeden Fall habe ich immer ganz lange, meine Freundin ist eben die leitende Hebamme, mit der darüber gesprochen, gesagt, ich wünschte mir so sehr, ich würde nochmal mit meinem Wissen von heute, meine Erfahrung von heute im Kreißsaal arbeiten. Und dann hat sie immer gesagt, Rieke, mach das nicht, weil du wirst nur desillusioniert sein, Entschuldigung. Du wirst die Geburtshilfe, die du gerne pflegen würdest, wirst du nicht durchsetzen können im Kreißsaal. Das geht einfach nicht. Dafür ist auch, muss man ja auch sagen, sind Ärztinnen viel zu weit weg vom Kreißsaal. Wir werden ja in der Regel nur gerufen, wenn es unter die Geburt geht. Das heißt, wir sind bei der Eröffnungsphase in der Regel nicht mit dabei oder wir werden gerufen, wenn es akut ist. Das heißt, man kann als Ärztin gar nicht so viel Einfluss haben auf die Geburt. Klar, in der Akutsituation Ruhe bewahren und natürlich kann man da empathisch sein und sowas schon, aber sie meint, das, was ich mir wünsche für die Frau, das wäre eigentlich so nicht umsetzbar und ich würde nur enttäuscht werden, wenn ich zurückgehen würde in den Kreislauf. Das fand ich schon auch hart, aber es sind da einfach auch so medizinische Strukturen, die vorgegeben sind und wo doch dann jeder immer guckt und immer wird gefragt, wie weit ist denn die Frau jetzt, wie ist der Geburtsfortschritt? Also das weiß ich noch, bei jeder Übergabe und wenn die Frau 4 Stunden bei einem Zentimeter war, dann waren da schon alle super unruhig. Obwohl man ja jetzt auch weiß, von den Leitlinien her, das ist eigentlich noch die Latenzphase. Und dann hast du halt die...
Total, das darf ganz lang dauern.
Ja, und dann hast du halt die Hebammen, die gesagt haben, na, die ist schon bei 2 Zentimeter, die dann wussten schon, okay, ich spiele das Ganze ein bisschen, damit die noch länger Zeit kriegt, die Frau. Na, also eigentlich so ein bisschen vorgetäuscht. Oder die dann selber auch unruhig geworden sind und wollten, dass da jetzt mal was vorangeht.
Ja.
Und wo dann eingegriffen wurde.
Genau, und diese Eingriffe, die künstlichen Eingriffe, sollten halt nur dann stattfinden, wenn es auch wirklich notwendig ist, also wenn es medizinisch notwendig ist, weil das so ein feines Zusammenspiel ist, hormonell. Und da eingreifen ist gut, dass man das kann, wenn es notwendig ist. Aber wenn es nicht notwendig ist, ist es halt auch nicht so gut, weil oft eine Intervention dann auf die andere folgt und eine Interventionskaskade dann auch irgendwie anrollen kann, was man eigentlich einfach sich nicht wünscht für die Geburt. Ne? Also ja, wie gesagt, total. Wenn es sein muss, also wenn irgendwas nicht okay ist, dann ist es super, dass wir diese Hilfen haben, aber da gut abzuwägen, ich stelle mir das auch sehr, sehr herausfordernd vor und schwierig vor, da einfach immer die richtige Entscheidung zu treffen.
Ja, total. Und es gibt halt die Frauen, die, ich glaube auch diejenigen, die sich für deinen Kurs entscheiden und die sich mental extrem darauf vorbereiten, das sind auch die, die sich damit beschäftigen, so wann geht denn die Geburt wirklich los, die vielleicht auch die Wehen super gut veratmen können, die da schmerzfreier vielleicht auch durchgehen. Aber wenn du halt Frauen hast, die schon da sind, der Muttermund ist eigentlich noch komplett zu, steht noch, ist noch 2 Zentimeter und du weißt, es dauert eigentlich noch bei der ersten, es kann jetzt auch noch 24 Stunden gehen. Die klingeln aber alle paar Stunden am Kreißsaal, die wollen, dass was passiert. Da ist es dann natürlich auch super schwierig. Ja. Total, weil die musst du irgendwie auffangen und begleiten und da, wenn du denen Zeit geben würdest, würde wahrscheinlich alles von alleine irgendwann losgehen, aber die haben halt den,
ja, und da fehlt dann, da fehlt dann auch zum Teil Aufklärung, habe ich das Gefühl, ne? Also, wie gehe ich in die Geburt rein? Also, weiß ich, dass so eine Latenzphase auch wirklich mal tagelang dauern kann und gucke ich, dass ich eben viel schlafe in dieser Zeit und mich gut entspanne? Also, diese Ungeduld, die kann halt auch daher kommen, dass dann so eine Form von Aufklärung im Vorfeld auch fehlt. Ne?
Ja, die Erfahrung machen wir ja auch und mit unseren Kursen oder auch hier in der Praxis. Also Wissen ist einfach das Wichtigste überhaupt. Also auch dieses medizinische Wissen. Ja. Und wir hatten ja auch in einer Folge mal über einen Kaiserschnitt gesprochen. Auch das ist etwas, womit man sich befassen sollte. Und ich weiß, dass viele, also dass meine Geburten, die ich erlebt habe, meine ersten beiden Geburten, für viele Frauen auch hätten traumatisch sein können und dass ich meine Geburten so positiv erlebt habe. Ich hatte ja zwei schwere Saugglockengeburten, also wirklich von sehr weit oben, unter anderem auch mit Christella, mit Dammschnitt. Ja, ich habe trotzdem nach der Geburt, ich war so im Glück und habe gedacht, ich möchte es auf jeden Fall nochmal erleben. Ich habe das so positiv weggesteckt und ich weiß aber auch, dass es daran lag, dass ich ganz genau wusste, was gerade passiert. Und dass ich ganz genau wusste auch, ich konnte natürlich das, dann habe ich das CTG gehört, das hat mich beruhigt. Wie gesagt, ich hatte das CTG auch mal nicht dran. Ich wusste genau, wie eine Saugglocke abläuft. Ich wusste, wie der Dammschnitt genäht wird. Ich hatte schon das Gefühl, dass mich dieses medizinische Wissen auch davor bewahrt hat, dass ich das traumatisch erlebt habe. oder auch wenn der Stress im Kreis war, ich habe den gar nicht so wahrgenommen, ja, wo mein Mann dann bei der zweiten Geburt gesagt hat, er hat gedacht, ja. Also er war so unruhig dann am Ende, das war ganz schlimm für ihn, weil dann der Oberarzt reinkam und dann hat er gemerkt, wie Hebamme und Oberarzt miteinander ein bisschen im Konflikt sind, dass er so spät erst gerufen wurde und das jetzt eigentlich super eilig ist und das hat ihn total mitgenommen und mich gar nicht. Ich habe das gar nicht mitgekriegt.
Ja, das ist total spannend. Ich finde ja auch zum Beispiel Dammschnitt, das ist was mir vor der Geburt halt oder vor meinen Geburten mega Angst gemacht hat, weil ich dachte, um Gottes Willen, also und das ist, glaube ich, total natürlich und jede Frau würde denken, um Gottes Willen, da reinschneiden, also das muss ja höllisch wehtun und eben die Aufklärung zu haben, nee, normal, also wenn der Dammschnitt richtig gesetzt wird, dann merkt man den nicht. Das ist ja auch einfach eine Info, die super wichtig ist, ne?
Total, ja. Ja, also Aufklärung auf allen Seiten ist auf jeden Fall super wichtig und ich finde eben dieses, wie du schon gesagt hast, einmal der Perspektivwechsel, dass man sich mal überlegt, okay, da sind auch Menschen auf der anderen Seite des Kreissaals, die auch ihr Bestes irgendwie geben, ja. Weil man liest natürlich immer ganz, ganz viel Kritik und alles wird so negativ geschrieben und irgendwie kann man aber auch einfach wahnsinnig dankbar sein dafür, dass es das System so gibt, wie wir es haben hier in Deutschland und dass da Menschen sind, die jeden Tag das wieder machen und jeden Tag dastehen und diese Verantwortung tragen. Weil ich kenne auch ganz viele von meinen KollegInnen, die gesagt haben, auf gar keinen Fall gehe ich in den Kreißsaal. Auf gar keinen Fall mache ich das, weil ich will diese Verantwortung nicht tragen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch ein Feld, warum viele in die Gynäkologie gehen, weil die diese Verantwortung gar nicht tragen können, immer für Mutter und Kind. Und diesen Stress, man ist ja wirklich im Dauerstress, auch wenn man da Nachtdienst hat. Man muss sich auch darauf verlassen, dass die Assistenzärztinnen einrufen, dass die Hebammen einrufen. Man muss Entscheidungen in wirklich Sekunden treffen teilweise.
Ja, das ist total wichtig, dass du das sagst. Und die äußeren Umstände sind halt nicht ideal, ne? Eigentlich, und das steht ja eben auch in der S3-Leitlinie, wäre es ja wichtig und auch für die Sicherheit von Mutter und Kind super wichtig, dass es eine 1:1-Betreuung geben würde unter der Geburt durch eine Hebamme. Und das ist ja in fast keinem Kreißsaal gang und gäbe. Das heißt, man muss sowieso mit einer nicht idealen Grundsituation irgendwie klarkommen und zurechtkommen und hat dadurch quasi eine unsicherere Grundsituation, die man versucht durch medizinische Hilfsmittel, wie zum Beispiel CTG, Dauer-CTG und so weiter, diese Dinge irgendwie noch Sicherheit mit reinzubringen, auch wenn man 4, 5 Geburten vielleicht parallel betreuen muss. Das ist unglaublich, unglaublich krass. Und mir geht es auch so wie dir, dass mir da oft der Respekt und die Achtung vor den Hebammen und den Ärztinnen und Ärzten fehlt, die das halt machen. Also ich weiß, es gibt immer mal wieder welche, die auch irgendwie wirklich ätzend sind. Also auch immer bei meinen Vorträgen, das ist total schwierig, weil ich oft dann so ein Team habe von Leuten, wo ich sage, boah, die sind alle toll, die sind alle super, aber ich kann jetzt nicht uneingeschränkt dieses Krankenhaus empfehlen, weil dieser eine Oberarzt ist scheiße und diese eine Hebamme ist ätzend. Und wenn man an die gerät, dann ist es halt wirklich blöd, wenn man nicht so vorbereitet ist, dass man davon unabhängig ist, wie man behandelt wird. Und diese Beobachtung habe ich leider bisher eigentlich überall, also in jeder Klinik irgendwie leider gemacht. Also dass die meisten im Team super nett waren und super toll und es so ein paar Ausreißer gab. So.
Ja, das kann ich bestätigen. Das ist total schade, aber es ist halt... Ja. Irgendwo auch das normale Menschenbild wahrscheinlich, ne? So, wo es überall schwarze Schafe gibt, ist es halt da auch so. Und man kann eben sich einfach nur bestmöglich darauf vorbereiten und sich das Ganze einmal bewusst machen. Ich glaube, sich einfach mal bewusst zu machen, dass es so ist, hilft ja auch schon, ne? Dass man nicht so dahin geht und sagt, es wird auf jeden Fall genau so, wie ich es mir vorgestellt habe und ich werde genau so empfangen, sondern es kann auch anders kommen. Und dann irgendwie Maßnahmen zu kennen oder Tools, wie du sie auch anbietest, zu sagen, okay, ich weiß aber, wie ich dann damit umgehen kann. Und ich habe mich vielleicht auch mit meiner Begleitperson schon mal darüber ausgetauscht, wie wir denn dann zusammen damit umgehen, wenn es so kommt, kann schon extrem hilfreich sein. Und es gibt ja auch Situation, da muss gar nicht mal diese Gewalt da sein, aber zum Beispiel so ein Notkaiserschnitt, der ist harsch. Die Frau wird in dem Moment von ihrem Bett rausgehievt, schnell auf die Liege, da wird im OP-Saal wird Desinfektionsmittel aus dem Eimer einfach rübergekippt, das ist schnell, da kann man sich wahrscheinlich auch gar nicht richtig drauf vorbereiten. Ja, aber das auch nochmal so sich bewusst zu machen, dass solche Situationen, die müssen innerhalb von Sekunden eben, muss man diese Entscheidung treffen und dann weiß man, wenn man den roten Knopf, den Notkaiserschnittknopf drückt, dann muss innerhalb von 10 Minuten das Kind da sein. Und das ist, das Anästhesie-Team muss kommen, man muss die Narkose haben, man muss alle zusammen drum, alle müssen sich umziehen, steril machen, ja. Und das ist ja dann.
Also, was das im Hintergrund auch bedeutet, ne? Also, wenn ich mir vorstelle, ich bin Gynäkologin und ich habe Nachtschicht und ich lege mich irgendwie in mein Zimmer und ich schlafe und plötzlich kommt plötzlich heißt es, okay, raus, jetzt geht's irgendwie zum Notkaiserschnitt, der so schnell passieren muss. Also auch damit überhaupt zur Ruhe zu kommen, stelle ich mir schwierig vor, weil es ja jederzeit sein kann. Und vielleicht auch nochmal für alle, die gerade zuhören, es ist super selten. Also meistens, also auch der sekundäre Kaiserschnitt, also der nicht geplante Kaiserschnitt, der kündigt sich an. Man weiß das schon. Ja. Und das ist nicht dieses, was du gerade beschrieben hast, weil oft wird das nicht richtig verstanden von Laien, dass sie denken, ich hatte einen Notkaiserschnitt, weil es halt zu einem nicht geplanten Kaiserschnitt gekommen ist. Es ist aber nicht so, sondern diese Notkaiserschnitte, die sind wirklich sehr, sehr selten.
Das ist bei mir auch ganz oft, dass ich dann auch immer nochmal nachfrage und frage, war es dann wirklich so mit Vollnarkose etc. Und dann war es dann gar nicht so genau. Die meisten sind ja wirklich dann auch geplant, ungeplant, so dass man halt irgendwie sagt, okay, jetzt wir gehen jetzt mal langsam Richtung Kreißsaal, gegen Kreißsaal-OP und meistens ist sogar noch eine Zeit, eine Spinalanästhesie zu legen und so weiter. Das ist beim Notkaiserschnitt nicht so. Und da kann es ja auch immer mal passieren. Und ich glaube, dass das Kreißsaal-Team nämlich sich in die Haare kriegt. Weil in diesen Stresssituationen, und das ist mir auch oft passiert, gerade wenn man junge Assistenzärztin ist oder man hat eine unerfahrene Hebamme dabei oder so, dass die dann nicht die Abläufe noch nicht so richtig kennt. Und dass es dann oft so ist, dass dann die Leitenden in dem Moment richtig laut werden und einen so anschreien. Also man ist ja auch dieser Gewalt extrem ausgesetzt als Assistenzärztin, als junge Hebamme. Ja, man ist dieser Gewalt, dieser wörtlichen Gewalt von dem, oder dieser Hierarchie auch extrem ausgeliefert. Also was ich schon angeschrien wurde, auch als ich ganz neu war und auch, was mir meine Freundin dann auch gesagt hat, so, dass die eine Hebamme halt das mit Absicht macht. Die macht das, um die neuen Assistenzärztinnen zu testen. Und so, das ist schon heftig. Also der Kreißsaal war das Schlimmste eigentlich als junge Assistenzärztin, weil man wirklich immer angeschrien wurde. Und man hatte total Angst, was falsch zu machen. Und man wusste ja vieles auch einfach noch nicht. Ja? Wenn man da hinkommt und man hat jetzt angenommen, man ist da gerade im Zimmer, wo dann der Knopf gedrückt wird und man weiß halt nicht, dass man als erstes die Anästhesie anruft, dass man nochmal einen Zugang legt, das sind ja Dinge, die muss man erstmal lernen. Und dann wird es auch manchmal laut im Kreißsaal und unruhig, weil das Team untereinander sich nicht einig ist. Ne? Und das ist für die Frau auch, kann auch schlimm sein, das so mitzukriegen. Ja, und hat aber in dem Moment natürlich auch überhaupt gar nichts mit ihr zu tun.
Ganz genau, ganz genau. Und deswegen ist eben dieser innere Raum, über den ich ja so viel spreche, auch in meinem Podcast und so, so wichtig, finde ich, dass man wirklich weiß, okay, ich bin hier, das ist mein Körper mit meinem Kind. Und wenn da im Außen Menschen mich begleiten und mir helfen oder was bewachen oder was sagen oder nicht sagen, das ist alles da draußen. Und ich bin hier ganz sicher in mir, also in diesem. Ich habe da so dieses Bild in meinem Kurs von einem, wenn man sich so vorstellt, man wäre in so einem ganz, ganz großen Schiff auf hoher See und das geht so richtig ab. Also das Schiff, geht so nach oben, nach unten und über die Wellen und kreuz und quer und so, dass es so einen Punkt gibt im Inneren, wie so ein Dreh- und Angelpunkt, worum sich das Schiff die ganze Zeit dreht in diesen Wellen, was stabil und eigentlich ruhig bleibt und dass man sich eigentlich zu diesem Punkt zurückzieht, wenn es wirklich hart auf hart kommt, also in Gedanken, dass man in diese innere Stille kommt. Und das kriege ich ganz, ganz viel als Feedback von schwierigen Geburten, wo ich sage, boah, die wären eigentlich traumatisch gewesen, also richtig krasse Geburten, wo die Frauen sagen, nee, mir ging's gut, ich war total im Gespräch mit meinem Kind, es war total Frieden in mir, obwohl es außen so abgegangen ist. Und das ist, finde ich, das Einzige, was man eben wirklich machen kann. Also klar, finde ich, politisch kann was passieren. Also ich finde, die Geburtshilfe ist unterrepräsentiert, die ist nicht, da wird sich nicht genug für eingesetzt. Also das ist super, super wichtig, eigentlich da auf die Straße zu gehen und laut zu werden und zu sagen, es ist unmöglich, also es geht nicht, müsste anders laufen. Aber das, was wir im Moment wenn ich jetzt akut gerade schwanger bin, an Möglichkeiten habe, ist eben nur, mich selber zu halten, also das zu lernen, mich selber gut zu halten, Und dann kann man auch eine schöne Geburt haben, selbst wenn es dann zu einem ungeplanten Kaiserschnitt, einer ungeplanten Bauchgeburt oder vaginal operativer Geburt kommt oder was auch immer, weil ich in mir irgendwie safe und sicher bin.
Voll ja. Schön, auch diese Metapher, die du da gefunden hast. Also da, ich stimme dir total zu. Ich glaube auch, dass wir selber für uns diese Verantwortung auch übernehmen dürfen und dass es auch möglich ist. Und wie gesagt, es gibt auch ganz, ganz, ganz viele tolle Hebammen da draußen und tolle Ärztinnen und eine schöne Atmosphäre im Kreißsaal. Ja. Und ja. Wenn man ja. weiß, kann auch anders sein, einfach zu wissen, okay, wie kann ich dann in dem Moment damit umgehen? Aber das ist einfach, ja, auch was auch hilft, sich die Krankenhäuser auch mal anzugucken, ne? Auch mal zu fragen, wie ist denn die Betreuung und so. Und natürlich muss da was passieren. Und ich weiß auch, dass bei meiner Freundin im Team, die könnten noch 8 Hebammen einstellen, die haben 8 offene Stellen, aber sie finden halt keine. Ne? Und das ist auch ein Level 1 Krankenhaus. Ja. Viele wollen auch gar nicht in so ein Level 1 Klinikum irgendwie arbeiten, weil sie halt auch nicht mit diesen sehr gefährlichen Geburten, sage ich mal, oder Risiko reiche Geburten arbeiten möchten, mit den ganz kleinen Frühchen und so weiter, dass die es auch, glaube ich, manchmal schwieriger haben. Auf der anderen Seite viele Frauen sich aber genau diese Kliniken aussuchen, weil die natürlich die größte Versorgung haben und eine Kinderklinik meistens mit, oder wenn Level 1 müssen sie eine Kinderklinik mit dran haben und sich diese Sicherheit irgendwie wünschen, aber dass oft auch die Kliniken sind, die einfach vom Personal her gar nicht so gut aufgestellt sind wie die kleineren Häuser, also Hebammenpersonal.
Absolut. Und das ist halt, ja, und das ist auch immer die Frage, welchen Ort suche ich mir? Also möchte ich das alles durch, eine Freundin von mir, eine Gynäkologin, sagt immer die Pathobrille, also dass ich wie so eine Brille auf habe, wo ich nur die Pathologie sehe, also die, was alles passieren kann, die ganzen Schwierigkeiten und die schlimmen Verläufe und das Krankhafte sozusagen. Oder möchte ich lieber an einem Ort sein, wo das Natürliche eher gesehen wird, ne? Und das eben, ja, und das, die sind ja auch sicher. Also selbst eine Hausgeburt ist eine sichere Geburt, weil die Hebammen, die dort arbeiten, sehr, sehr erfahren sind und einen halt im Zweifel ja auch verlegen und sagen, so, jetzt geht's aber in die Klinik, jetzt ist es hier nicht mehr sicher ab diesem Zeitpunkt. Auch nochmal vielleicht jetzt am Ende dieser Folge nochmal zu betonen, Hebammen sind die medizinischen Fachleute, was Geburt angeht. Und GynäkologInnen haben auch Geburt natürlich in ihrem Fachgebiet, aber auch andere Dinge. Also sind noch andere Dinge auch mit dabei. Und rund um Geburt sind halt die Hebammen wirklich die Profis, denen man auch wirklich vertrauen darf. Ne?
Total, ja, sehe ich ganz genauso. Und ja, ich wünsche mir einfach auch, dass gerade eben so Neuerungen wie diese S3-Leitlinie oder auch andere Dinge, die man ja auch jetzt immer mehr auch lernt, wie zum Beispiel auch das Thema Beckenboden und Risikofaktoren und so weiter, dass sowas einfach auch in die Kliniken reingebracht wird, dass da auch Interesse besteht, sich weiterzubilden und Fortbildungen zu machen, weil das ist halt was, da stecken wir nicht drin. Wir wissen nicht, wann die 60-jährige Hebamme das letzte Mal eine Fortbildung gesucht hat. Sie muss nicht unbedingt, vor allem wenn, dann kann man sich selber seine eigene Fortbildung so raussuchen, aber dass so manche Sachen einfach Pflicht werden, dass es Pflicht wird, diese S3-Leitlinie sich durchzulesen, dass darüber gelernt wird, dass das auch umgesetzt wird in den Häusern. Das wünsche ich mir schon sehr, weil ich glaube auch, dass wir dadurch viel Pathologie vermeiden können und dass dem Ganzen einfach mehr Raum gegeben wird. Ja, und ich glaube auch,
das ist eigentlich total. Auch ein Skandal, ne? Also wenn man sich vorstellt, da gibt es eine S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin und da haben sich ja wirklich die Fachleute zusammengesetzt und auch, also S3 ist der höchste Standard einer Leitlinie, den es überhaupt geben kann. Und dann wird der an Kliniken einfach wegignoriert. Also als ich das erste Mal überhaupt erfahren habe, weil ich eben Fortbildung gegeben habe an Kliniken und diese gesagt haben, ja, diese S3-Leitlinie, die machen wir nicht, so ein Blödsinn. Wo ich so denke, aber das ist höchster wissenschaftlicher Standard. Das, ihr könnt doch nicht einfach sagen, das machen wir nicht. So, ich wisch das einfach so weg. Das war gerade, als die neu raus war. Da war ich wirklich total perplex und konnte es überhaupt nicht glauben.
Also es ist witzig, wie du es gerade nachgemacht hast, dass genau solche Worte sind bei uns auch gefallen und das auch so von der leitenden Hebamme, von der leitenden Ärztin im Kreis, wo ich auch immer dachte, wo man als junge Assistenzärztin noch auf zig Fortbildungen gegangen ist und Kongresse und so und dann immer was Neues mitgebracht hat und dann wurde so gesagt, nee, machen wir hier nicht, wir machen das hier anders. Wo ich dachte, aber das ist doch schon, jetzt gibt es sich Studien oder jetzt bei der Leitung eben gesagt, viele haben sich damit auseinandergesetzt und so. Aber ja, das ist dann einfach auch keine Lust, was für Veränderungen. Ne?
Ja, ich verlinke das hier auch nochmal in den Shownotes. Also es gibt eine Folge zur S3-Leitlinie, nur falls, also wenn ich jetzt schwanger wäre, würde ich das gerne wissen wollen, was ist das Wichtigste, was da drin steht. Das ist, Ist eigentlich eine Katastrophe, finde ich. Also
total. Ja, aber deswegen ist es super wichtig, sich auch die Krankenhäuser nochmal anzuschauen, vielleicht auch nochmal zu sprechen, die Fragen zu stellen. Mhm. Man hat ja da oft die Möglichkeit, bei diesem Tag der offenen Tür auch mal so Fragen zu stellen. Vielleicht kann man das auch mal einwerfen und mal so sagen, was die davon halten oder wie das so abläuft oder na, sich den Kreis auch mal anschauen. Mhm. Einfach so ein Gefühl zu bekommen, auch für den Ort, wo man sich dann entscheidet, das Baby zu bekommen.
Ja, ja, absolut. Das ist ein total guter Tipp. Und ich glaube auch, je mehr eben nachgefragt wird, setzen Sie hier eigentlich die Adress-3-Leitlinie um, desto mehr kommt ja dann, kommen die Kliniken auch in die Not, sich damit auseinandersetzen zu müssen, um dann sagen zu können, ja, das machen wir, soweit wir können. Weil in der S3-Leitlinie steht ja eben auch eine 1-zu-1-Betreuung durch eine Hebamme, wird dort empfohlen und das kann in den meisten Kliniken gar nicht umgesetzt werden. Gerade wie du sagst, eine 8 freie offene Stellen, das ist ja unglaublich. Also wie wird denn da überhaupt gearbeitet, frage ich mich. Ne? Wie schaffen die Hebammen das dann mit so viel Überstunden oder keine Ahnung was, dann irgendwie sie den Kreissaal aufrecht zu erhalten? Also Wahnsinn.
Ja, oder nachts halt nur zu zweit arbeiten, ne? Obwohl halt 5 Kreissäle da sind. Ja, aber es gibt, hier in Frankfurt gibt es auch eine Klinik, die ist auch sehr bekannt, die machen immer 1-zu-1 Betreuung. Da hat jede Hebamme ihren Kreissaal und die machen zu. Wenn die Kreissäle belegt sind, dann weisen die ab. Dann nehmen die einfach keine Frauen mehr auf. Ne? Und das ist halt immer die Frage, macht man das so, weist man lieber ab oder hat man immer die offene Tür? Ne? Also es kann dann halt auch passieren, dass man sich auf diese Klinik gefreut hat und dann klingt man da unter Wehen und dann heißt es, nee, wir nehmen dich nicht.
Man braucht halt die Flexibilität. Man braucht wirklich die Flexibilität und zu sagen, was im Außen passiert, ist jetzt in meiner Geburtssituation egal, weil ich bin jetzt hier in mir drin, im Geburtsprozess, egal wo ich jetzt bin, wo ich jetzt hier mein Kind bekomme. Ich habe hoffentlich eine Begleitperson an meiner Seite, die das alles für mich managt und ich schalte ab und begleite mich in meinem Geburtsprozess. Ne?
Total.
Also da die Augen nach außen schließen und nach innen blicken. Ich glaube, es ist das Einzige, was man wirklich machen kann, um safe und gut, auch psychisch gesund durch die Geburt zu kommen.
Ja, das stimmt.
Ja, Rieke, ich finde es total spannend, also fand es total spannend, jetzt mit dir zu sprechen, weil du auch nochmal so zeigen konntest, wie wichtig halt das ist oder was für eine Verantwortung ihr auch habt, ne, für die körperliche Unversehrtheit der Mutter und des Kindes. Also dass das Kind wirklich gesund auf die Welt kommt, die Mutter gesund bleibt. Ich fände es halt schön, wenn ganz, ganz direkt danach, nach der körperlichen Unversehrtheit, die psychische käme. Die fällt manchmal hinten runter, leider in der Begleitung. Aber ich glaube, es konnten jetzt alle so mehr einen Eindruck bekommen, warum das so ist. Also was eigentlich die Herausforderungen sind. Das ist ja schier unmenschlich, was ihr da im Kreißsaal irgendwie so erleben müsst und ja, irgendwie stemmen müsst.
Total, ja. Nee, aber ich finde es schon, es hat sich bei mir auch krass geändert. Ne? Also als ich damals im Kaiser gearbeitet habe, habe ich immer gedacht, ja, warum, also auch wenn eine Frau dann einen Kaiserschnitt bekommt, habe ich immer nicht verstanden, warum sie jetzt so sich darüber ärgert oder traurig ist. Aber ich immer dachte, hä, dein Kind ist doch gesund, ist doch alles gut. So, bis ich selber ein Kind geboren habe und es kurz davor war, dass ich einen Kaiserschnitt bekäme und gedacht, das will ich jetzt auf gar keinen Fall. Und in dem Moment habe ich gedacht, okay, genau so haben sich die Frauen gefühlt und jetzt verstehe ich es. Also es ist oft auch so diese eigene Erfahrung, weil man es von außen gar nicht so erkennen kann. Und das wünsche ich mir einfach, dass das auch mit eingebracht wird in den Kreißsaal. Ne? Dieses Verständnis, diese Empathie für die Frau in dem Moment und das zumindest vielleicht dann auch nach der Geburt aufzufangen, dass man sich auch als, wenn man Personal ist, die Zeit nimmt, nach der Geburt nochmal hinzugehen zu der Frau und mit der zu sprechen, weil das wird leider oft nicht gemacht. Dann kann man auch viel nochmal besprechen. Dann ist man selber auch stressbefreiter, wenn man sieht, okay, das Kind ist gesund, meine Verantwortung ist hiermit abgegeben, es ist alles in Ordnung und jetzt kann ich vielleicht nochmal mir die Zeit nehmen, vielleicht auch einen Tag später auf Station zu gehen, mit der Frau nochmal zu sprechen, zu fragen, ob sie Fragen hat. Vielleicht ist auch was Blödes passiert, da kann man auch mal sagen, es tut mir leid, dass ich in dem Moment vielleicht ein bisschen laut war, aber ich habe mich gestresst gefühlt. Ich finde, das ist ja auch kein Beinbruch, das dann auch zu sagen. Aber einfach mal nochmal so ein bisschen auf die Frau auch einzugehen, weil ich glaube, das hilft extrem, wenn man die Geburt nochmal mit der Frau bespricht und um einfach ihr auch die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, was passiert ist und das zu verarbeiten, was sie erlebt hat.
Absolut, absolut. Ja, finde ich auch super wichtig und kann auch eine traumatische Erfahrung abschwächen. Also es kann es wirklich besser machen. Und das wünsche ich mir sehr, dass da noch mehr so ein Bewusstsein ist, wie es ja bei dir total da ist. ja, dass es hilft, eben hinterher nochmal das Gespräch zu suchen und vielleicht auch zu sagen, es tut mir total leid, was Sie erleben mussten. Ich erkläre Ihnen nochmal, warum das so war. Und genau, so irgendwie, ne, ja. Dass man sich nicht entschuldigt im Sinne von Schuld, sondern eher eben ja mitteilt, dass es einem leid tut, ne? Und dass man das sieht, dass das nicht toll war, was der Frau passiert ist. Ne? Rike, ich danke dir sehr, sehr, dass du nochmal hier warst, um uns einen kleinen Einblick zu geben in den Alltag in einer Klinik, in einem Kreissaal. Und wünsche dir und der Mom Academy weiterhin viel Erfolg. Ihr macht auch so wertvolle Arbeit. Und vielleicht magst du uns noch sagen, wo man dich finden kann, wenn man deine Arbeit noch ein bisschen, ja, wenn man da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Möglichkeit heute. Ja, also ich habe natürlich meine Praxis in Frankfurt am Main. Da mache ich ganz viel auch eben nach der Geburt Beckenbodenbegleitung, aber auch schon in der Schwangerschaft und auch alles andere an ganzheitlicher Frauenheilkunde. Und ansonsten haben wir unseren Podcast, den Mama Academy Podcast oder Mom Academy, wie du es gesagt hast. Und genauso unsere Internetseite, diemamacademy.de und natürlich auf Instagram auch die.mamacademy. Dort könnt ihr uns auch gerne folgen. Da teilen wir ganz, ganz viel Wissen rund um Schwangerschaft, Geburt, aber auch jetzt unsere Special-Podcast-Reihe über Mikronährstoffe zum Beispiel. Da habe ich mich auch extrem weitergebildet und unsere Kurse, unsere Online-Kurse, aber auch unsere Ausbildungen. Nämlich wenn hier Fachpersonal zuhört, Hebammen, Osteopathin, Physiotherapeutin oder Frauenärztin. Wir bilden nämlich auch aus im Bereich Beckenboden, gibt es unsere Beckenboden-Fortbildung oder auch unsere Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerausbildung.
Super, ich danke dir sehr und bis bald vielleicht.
Ja, dankeschön.
Ja, das war es schon mit der Podcast-Folge mit Rike Herrmann. Ich hoffe, dass du viel für dich rausziehen konntest aus dieser Folge. Ich finde Aufklärung wirklich sehr, sehr wichtig, gerade in diesem fragilen Bereich oder schwierigen Bereich, wo es manchmal vielleicht auch laut oder stressig werden kann, gerade wenn es dem Baby vielleicht nicht gut geht. Und ich hoffe, dass du dich gut schützen kannst und bei dir bleiben kannst für deine Geburt, wenn du jetzt gerade schwanger bist. Ich wünsche dir von ganzem Herzen weiterhin eine schöne Schwangerschaft und wenn es soweit ist, eine gute, eine positive Geburtserfahrung mit möglichst wenig Interventionen oder gar keinen und wenn es doch zu einer Intervention kommt, dass du gut mit ihr umgehen kannst. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.